Paulus Vortragskassette 1064. Sie hören Karl Geier über Jona Kapitel 2 bis 4 in prophetisch-symbolischer Schau, hauptsächlich anhand von Kapitel 2 über das Thema Aller Eigenwille endet im Tod. April 1954. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Ich möchte nun kurz versuchen, diese drei Kapitel miteinander in Verbindung zu bringen. In Kapitel 1 sehen wir zunächst einmal, dass der Jona nicht dahin will, wo ihn Gott haben will. Das ist auf der Linie Israels nach dem Fleisch üblich. Denn der Jude, der dazu auserwählt ist, nicht zum Selbstzweck, sondern um den Nationen das Heil zu bringen, der sträubt sich immer dann, wenn er sieht, dass es dem anderen da auch gut gehen soll. Wofür habe ich 2000 Jahre Gesetz und Dressur verpasst und soll jetzt genauso wenig haben oder die sollen es genauso gut haben wie ich? Ihr braucht nur an den älteren Bruder zu denken in Lukas 15. Wer ist denn das? Unter den Menschen, prophetisch gesehen, ist der ältere Bruder immer der Jude. Das heißt, der hat doch zuerst die Aussprüche Gottes empfangen. Und das ist der, der dann auch sagt, wie der ältere Bruder dort, ich habe immer dein Gebot gehalten. Mir hast noch nicht mal ein Bäcklein gegeben. Der hat sein Gut mit Huren verprasst. Dem gibst du es. Da werden die Nationen als der jüngere Bruder angesehen, auf der prophetischen Linie, und Israel als der ältere Bruder. Und da seht ihr, der ältere Bruder ist neidisch, dass der jüngere es nun so gut haben soll. Und das ist es ja genau, was der Jona auch macht. Wir werden morgen in Kapitel 4 drankommen. Der Jona war zornig und sagte zum Herrn, ist das nicht das Wort gewesen, das ich dir damals schon sagte? Ich wusste, dass du gnädig bist. Und deshalb wollte ich nicht hingehen. Der Jona ist erbittert darüber, dass seine Predigt Erfolg hat. Er ist eben zum zweiten Mal nur hingegangen, weil er beim ersten Mal so Fiasko gelitten hat, weil er da in die Tiefe kam, durch den Fisch, den Gott bestellte. Aber dass er jetzt Buße getan hätte selber, nein, er ärgert sich, das ist ja, ich habe ja gewusst, dass du dann gnädig bist und gütig. Und deshalb wollte ich doch schon lieber gleich gar nicht hingehen. Er wirft also Gott vor, da sieht man es ja, was dabei herauskommt, jetzt habe ich mich halt von dir überreden und zwingen lassen und bin hingegangen und nun ist es doch ganz genauso geworden, wie ich gleich von vornherein gedacht habe. Ihr seht, er wollte gar nicht hin, dass die gerettet werden. Das ist eben typisch dafür. Solange Israel im Fleisch ist, dann heißt es wie von uns allen, sie suchen alle das Ihre. Erst wenn einmal die Liebe Gottes ausgegossen ist in ihre Herzen, dann nämlich, wenn sie den zeigen, den sie durchstochen haben, wenn sie Buße tun, dann erst werden sie nicht mehr das Ihre suchen, sondern das, was das andere ist. Dann wird Israel die wahre Führernation im 1000-Jahr-Reich sein auf Erden. Und dann wird es sich erfüllen, also wie du ein Fluch gewesen bist, also sollst du ein Segen sein. Das wird dann kommen, aber vorher nicht. Und nun zu dieser Regulierung. Was macht denn Gott, um den Jona zu regulieren? Wir haben ja gesehen, Gott hätte verhindern können, dass der nach Tarsis fuhr. Das hätte doch gerade so gut sein können, dass der Jonas da runterkam nach Jaffo oder Joppe an das Meer in die Hafenstadt und es wäre kein Schiff nach Tarsis da gelegen. Da lag ein Schiff ausgerechnet, wo er da hinkommt. Dann wird er jedenfalls gedacht haben, da habe ich mal Glück gehabt. Das lag gerade noch da. In Wirklichkeit merkt er nicht, dass Gott ihm den Gefallen tut, weil Gott ihn da draußen ins Gericht bringen will auf dem Meer. Gott tut ihm seinen Willen und dann geht er dahin. Und nun auf dem Meer, da erleben wir die Führungen, die Gott mit uns allen geht, mit der ganzen Welt. Aller Eigenwille endet im Tod. Aller Eigenwille endet im Tod. Ungehorsam ist Zauberei, Sünde. Eigenwille ist Abgötterei und Götzendienst. 1. Samuel 15, 23. Das Wort vorher ist uns besser bekannt. Der 22. Vers in 1. Samuel 15 lautet ja, Gehorsam ist besser denn Opfer und aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn, geht es weiter, Vers 23, Ungehorsam ist Zauberei, Sünde und Eigenwille ist Abgötterei und Götzendienst. Was trieb der Jona? Zauberei und Götzendienst. Das geht doch klar aus diesem Wort hervor. Nicht wahr? Er war ungehorsam und setzte seinen Eigenwillen durch. Er ging umgedreht, wie Gott ihm sagte. Und wer Zauberei Sünde begeht, kommt unter einen Bann. Und wenn einer unter einen Bann kommt, dann kommt er unter Gericht. Das ist eine Folge, die ist gar nicht abzuändern. Und nun kommt er halt da aufs Meer. Ich kann die Geschichte von eins nicht mehr wiederholen, wie sie Lose werfen, bis sie sehen. Das ist er. Und sie fragen ihn, ja, was hast du denn gemacht? Und er muss ihn bekennen. Ich bin auf der Flucht vor meinem Gott. Da sind sie ratlos und wissen nicht, was sie machen sollen. Da sagt er, werft mich ins Meer, dann wird's ruhig. Das Völkermeer, das wird einmal beruhigt werden, wenn wirklich der Jude ausgesandt wird, ins Meer geworfen von dem Herrn. Auch darüber kann ich heute nicht mehr ausführlich lang hinten nach etwas sagen. Ich möchte über das Kapitel 2, wie er in die Tiefe fuhr, etliches sagen. Der erste Vers von Kapitel 2 heißt, da bestellte Jehova einen großen Fisch. Luther übersetzt Walfisch, es kann einer gewesen sein. Wir haben gestern schon davon gesprochen, es gibt Walfische, die haben so eine kleine Gurgel, dass nur ein Hering durchgeht. Aber es gibt auch die großen Pottwale und Blauwale. Die haben ein derartiges Maul, dass man ein Boot, einen Nachen, ein Ruderboot von ein paar Meter Länge, bequem in ihr Maul, wenn sie das Maul aufreißen, in ihr Untermaul hineinrudern kann. Und dass ein Mann in ihrem Maul, ihre Zähne, das sind ja keine Zähne zum Beißen, sondern das sind Barren, die sind so wie Reusen, mit denen man etwas auskämpft, wie ein Kamm. Diese Barren in dem Maul, die sind so hoch, dass ein Mann aufrecht in dem Maul zwischen den Barren stehen kann. So ein Maul haben die. Nun ja, wo der Fisch nun dieses Meerungeheuer, wie es nach dem Grundtext heißt, wo dieses Wasserungeheuer war, das ist zunächst einmal einerlei. Das war in dem Augenblick, als es Gott für den Jona gebraucht hat, dort, weil er ihn bestellte. Wie kann er denn das? Ich darf da erinnern an eine Geschichte aus Matthäus 17. Da steht in den letzten vier Versen, Matthäus 17, Vers 24 bis 27, die Geschichte mit dem sogenannten Zinsgroschen. Da kommen ein paar von den Steuererhebern, von den Tempeldienern, die die Tempelsteuer erheben, und fragen den Petrus, der Herr Jesus war gerade in das Haus gegangen, dort, in dem er in Kapernaum wohnte, da kommen die und fragen ihn, denn Petrus, der war noch draußen, zahlt euer Herr eigentlich die Tempelsteuer? Die Doppeldrachmen. Da hat der Petrus mit seinem lebhaften Temperament, der ja immer gleich dabei war, gesagt, ja, ja, die bezahlen wir. Es war dies nicht die volle Wahrheit. Der Petrus hat jedenfalls so schnell geschossen, weil er die beruhigen wollte. Wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Herr die jemals bezahlt hat. Im Gegenteil, aus seiner Antwort, da geht etwas anderes hervor. Als der Petrus hineinkommt ins Haus, da hätte der Herr ihn ja fragen können, Petrus, was hast du mit denen da draußen noch verhandelt? Das hat der Herr aber gar nicht nötig, denn der Herr wusste, was im Menschen war. Und deshalb lest ihr in dem nächsten Satz dort, als Petrus aber in das Haus eintrat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, Petrus, von wem erheben die Könige der Erde ihre Steuer? Das Wort, er kam ihm zuvor, das zeigt, der Herr hat schon gewusst, das brennt ihm jetzt auf der Seele, was er da draußen wieder geschwätzt hat. Und nun wird er hereinkommen und dann wird er sagen, wie ist das eigentlich? Bezahlen wir die oder bezahlt sie nicht? Der Judas trug doch die Kasse. Da hat der Petrus sicher auf dem Herzen gehabt, den Herrn zu fragen, ob das auch bezahlt wird. Deshalb steht da, der Herr kam ihm zuvor. Und dann hat der Herr ihn gefragt, Petrus, von wem erheben die König der Erde Steuer? Von den Söhnen oder von den Fremden? Früher waren ja die Städte alle mit Mauern umgeben. Wenn die Bewohner der Stadt, die Söhne der Stadt hinausgingen und haben draußen auf ihren Feldern Weizen oder Gerste geerntet, oder sie haben sonst von ihren Bäumen Früchte geerntet, von ihren Erdbeeren oder sonst was, und haben das in die Stadt gebracht, dann dürften die das selbstverständlich hereinbringen. Alles, was auf den Feldern der Stadt um die Stadt wuchs, das gehörte ja zur Stadt. Wenn aber Fremde, ob das nun solche midianitischen Kaufleute waren, wie die den Josef mitnahmen, oder andere aus anderen Gegenden kamen und haben etwas in die Stadt hineinbringen wollen, an Vieh oder Fleisch oder Mehl oder Getreide, dann mussten die am Stadttor Zoll bezahlen. Eher dürften die nicht rein. Da mussten sie für jedes Stück Vieh so viel bezahlen. Da wurde alles nach Zahl und Maß und Gewicht verzollt. Wir haben ja heute noch Zollgeschichten an den Grenzen. Und ihr wisst, das sind immer so angenehme Dinge, wenn man da über die Grenze muss. Mit diesem Geld haben dann die Könige die Mauern der Stadt immer höher und immer dicker und breiter gemacht und haben ihre Stadt damit gesichert. Das mussten die Fremden bezahlen. Deshalb, als der Herr ihn fragt, Petrus, von wem erheben die Könige der Erde Steuer? Von den Zöllnern oder von den Fremden? Das sagt der Petrus prompt, natürlich von den Fremden, das wusste er. Das sagt ihm der Herr, Petrus, also sind die Söhne steuerfrei. Der Petrus hat gewusst, was das bedeuten sollte. Wir würden das heute, wenn es vom Herrn auch in wunderbarer Weise gesagt war, die Wahrheit festhalten in Liebe, wir würden das aber doch als so eine gelinde moralische Ohrfeige bezeichnen, nicht wahr, was er dem Petrus da verabreicht hat. Wir wollen das nicht sagen, weil wir dem Herrn gegenüber nicht unehrerbietig sein wollen, aber auf jeden Fall, es war eine zarte, aber doch stimmte Zurechtweisung, die er ihm zuteil werden ließ. Aber dann, nach dieser Zurechtweisung, zeigt sich der Weg, mit dem der Herr seine Kinder zurechtbringt. Nun sagt er dem Petrus, nicht, du hast jetzt versprochen, du hast gesagt, wir bezahlen es, jetzt sieh auch zu, wo du das Geld herkriegst. Wenn du es jetzt nicht bezahlst, dann hast du gelogen. Hat der Herr das mit dem Petrus gemacht? Da hat gemerkt, der arme Petrus in seiner Schwachheit ist er wieder mit zwei Füßen da reingetappt und jetzt ist er in der Patsche und kommt nicht raus. Was macht der Herr? Er sagt dem Petrus, geh hin an den See Genezareth. Aber sagt er, heute nimmst du nicht ein großes Schleppnetz mit da, dass die aus dem anderen Schiff da kommen müssen und müssen ziehen helfen, damit sie ans Land kommen. Heute nimmst du nur die Angeln mit. Heute geht es um einen, nicht um viele Fische. Geh an den See und wirf deine Angel aus. Und der erste Fisch, der heraufkommt, du brauchst also nicht lang zu angeln, nicht viele zu angeln. Der erste, der heraufkommt, der erste, der anbeißt, den ziehst du heraus und machst ihm das Maul auf und da findest du einen Starter drin. Das ist so viel wie zwei Doppeldrachen. Das ist genauso viel, wie für dich und mich bezahlt werden muss. Und dann gehst du hin und bezahlst damit. Der Herr hat ihm das Geld verschafft, für ihn und für sich. Aber wie wunderbar ist das? In dem See gab es doch so viele Fische. Einmal haben sie das Netz ausgeworfen, da sind die beiden Schiffe so voll geworden, dass sie so tief im Wasser untersanken, dass sie meinten, sie würden untergehen. Und nun, da geht es um einen Fisch. Was meint ihr, wie viele Fische in dem See Genezareth wohl gewesen sein mögen? Wir haben als Kinder doch gesungen, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Dann heißt doch auch, weißt du, wie viele Micklein spielen in der klaren Sonnenglut? Wie viele Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut? Und Gott, der Herr, hat sie gezählt. Dass ihm auch nicht eines fehlt an der ganzen großen Zahl. Der Herr hat gewusst, da hatte mal irgendjemand ein Geldstück da fallen lassen in den See, vielleicht vom Schiff herunter oder wo, das hat einer von denen verschluckt da drin. Aber das hat er nicht runtergebracht. Das ist dem im Maul da zwischen seinen Kienen irgendwo stecken geblieben. Und da hat der Herr ganz genau gewusst, wenn der Petrus die Dummheit macht, dann muss der Fisch kommen. An dem Tag hat er zu dem Petrus gesagt, geh hin, mit deiner Angel, geh ans Meer, wirf's aus. Und der Erste, der raufkommt, das ist gleich der Richtige. Den machst du das Mal auf, da ist ein Starter drin. Den nimmst du raus und gibst ihn für dich und mich. Ich habe schon manches Mal, ich habe an der Geschichte eine besondere Freude, das könnt ihr euch denken. Ich habe schon manchmal aber gesagt, ich bin gewiss, den Fisch hat der Petrus nicht mit nach Hause genommen und gebraten. Nach der Lektion, die der Petrus vom Herrn empfangen hat, nachdem der Herr ihm so viel Güte erwiesen hat und hat ihn durch Güte zur Buße geleitet, das ist der Weg, mit dem er uns leitet und führt. Da hat der Petrus ganz bestimmt auch in seinem Herzen etwas empfunden und war so gerührt, dass er den armen Fisch da wieder ins Wasser geworfen hat und hat ihn sicherlich nach Hause genommen und hat ihn gebraten. Das aber zuvor aus einem bestimmten Grund. Es steht hier nämlich in Jona 2, Vers 1, Jehova aber bestellte einen großen Fisch. Wenn wir einmal das sind, was wir sein werden, dann werden wir das auch kennen. Wenn ihr nachlässt, das ist innerlich ergreifend und erschütternd. Wenn Gott den Menschen macht, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann kommt die da herrschen. Und was ist das allererste, worüber wir herrschen sollen? 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Was ist das erste, worüber wir herrschen sollen? Die da herrschen über die Fische im Wasser. Und dann über die Vögel in der Luft und über die Tiere des Feldes. Herrschen wir heute über die Fische im Wasser? Da seht ihr, was uns Menschen verloren gegangen ist. Mit der Sünde ist uns jegliche Autorität verloren gegangen. Und nicht nur das, auch die Durchsicht. Immer wieder mache ich darauf aufmerksam, zu dem ersten Menschen im Paradies, solange er noch nicht gefallen war, da brachte Gott die vielen Tiere, die er geschaffen hatte. Und um zu sehen, wie der Mensch sie nenne, Gott wollte dem Menschen gewissermaßen hier sein Examen abnehmen. Der Mensch sollte seine Examenprüfung machen, ob er das auch kann, nämlich ob er Einsicht hat ins Wesen der Tiere, denn jedes Tier erfordert eine andere Behandlung. Das hat einen anderen Charakter, eine andere Seele. Und dann hat Gott den Menschen die gebracht, das sollte der Mensch einmal zeigen, ich habe den Durchblick, die Einsicht und Durchsicht ins Wesen der Tiere. Das ist die Gabe der Prophetie. Und solange wir die nicht wieder haben, ihr wisst, der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Wir sollen einmal, wenn wir herrschen sollen, auch wieder Einblick bekommen ins Wesen der Dinge. Und Geschwister, den bekommt man nur durch die Liebe. Es ist besser wie der Weg des Kopfes. Jesu im Liebhaben ist besser denn alles Wissen. Philipper 1, 9 bis 11. Darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, damit ihr Erkenntnis und Einsicht in alles bekommt. Der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Aber nur der Geist, der liebend mit Gott eins wird, nicht wahr? Dann erschließt sich der Liebende dem Geliebten. Und da gibt es gar nichts mehr, was verborgen wäre. Dann leitet uns der Geist in alle Wahrheit oder in die ganze Wahrheit. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Nicht nur die Tiefen der Meere, sondern die Tiefen der Gottheit. Und wisst ihr, so wie wir heute drahtlos telefonieren, wie wir mit dem Rundfunk, während wir mit dem Auto fahren, stellen wir den Auto super da an und dann hören wir eine Übertragung aus Amerika oder aus Berlin oder aus München oder irgendwoher während der Fahrt. Das ist alles ein armer Maschinenkram gegenüber den Fähigkeiten des Menschen. Ein Mensch ist doch mehr wie so eine Maschine. Wenn unsere Seele einmal wieder genesen ist und die wird in der Auferstehung genesen, meine Seele wird genesen, wenn ich erwache in deinem Bilde. Dann werden wir die Seelenkräfte wieder alle in vollstem Maß und Umfang haben, die uns dort verloren gingen. Denn da die Leuchte des Gesetzlosen erlischt, als der Mensch gesetzlos wurde im Paradies, da erlosch seine Leuchte. Und deshalb wird uns gesagt, das müsst ihr zuallererst wieder haben. Eifert um die geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen mögt. 1. Korinther 14, 1. Da sehen wir, warum sollen wir denn da am meisten drum eifern? Weil uns das am meisten notwendig ist. Wir können nämlich unseren Beruf nicht ausgeben, zu herrschen über die Fische, über die Vögel, über die Tiere und über alles, solange wir diese Einsicht nicht haben. An der Stelle, die uns zuletzt von Bruder Paratage vorhin verlesen wurde, in Römer 8, da heißt es doch ausdrücklich, die ganze Kreatur hat mit vorgerecktem Halse auf die Offenbarung der Söhne Gottes, damit auch sie frei gemacht wird, zu der gleichen herrlichen Freiheit wie die Söhne Gottes auch. Die wartet auf unsere Offenbarung und solange wir den Geist der Offenbarung nicht haben, da können wir sie noch nicht mal verstehen, viel weniger, dass wir dann mit dem Christus noch in Herrlichkeit geoffenbart worden sind. Das kommt doch alles erst. Wenn er geoffenbart wird, dann werden wir in Herrlichkeit mit ihm geoffenbart. Dann haben wir wieder die volle Sehnenkraft. Meine Seele wird genesen, wenn ich erwache in deinem Bilde. Wann werden wir dann ihm gleich sein? Wenn er aber erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Bei der Entrückung, da wird alles verwandelt, nicht wahr? Und das ist der Punkt, auf den wir warten, damit dann einmal durch uns auch die ganze Kreatur kann zu der Herrlichkeit geführten erhoben werden, zu der sie erhoben werden soll. Dann erst sind wir Königspriester, lasst uns Menschen machen, die da herrschen. Worüber? Über die Fische im Wasser. Hat der Ungehorsame, der Jona, über den Fisch geherrscht oder hat der Fisch den Jona verschluckt? Da sehen wir dran, wie arm wir sind, nicht wahr? Da wird man ins Wasser geworfen, da kommt so ein Fisch her und verschluckt einen. Und was machen wir? Der Königspriester der Erde, der Mensch, was macht er? Er sitzt im Bauch des Fisches und kann gar nichts machen. Aus, hat er gesagt, der Erderiegel oder der Erdegründe sind hinter mir auf ewig. Ich bin verloren, sagt er dann. Ich habe euch ja die Woche erzählt, was gestern Mittag, ja, dass ein englischer Matrose, der von einem Walfänger da ins Meer gestürzt ist und von einem verwundeten großen Wal da drüben in der Nähe von Grönland verschluckt wurde, dass man den als dieser verwundete Wal nach 3 Tagen von ihnen dann auf dem Meer treibend tot gefunden wurde. Da haben sie ihn am Deck mit ihrem Kran gehoben und haben ihn aufgemacht und abgespeckt. Da hat er in seinem Innern diesen Matrosen, den Verschluckten. Der war bewusstlos, aber noch lebend. Er kam an der frischen Luft wieder zum Leben. Es hat ihm gar nichts getan. Also auch in der modernen Zeit gibt es Menschen, die 3 Tage im Bauch eines Fisches waren. Und das ist ja ganz gut, dass so was mal passiert. Es tut mir leid für den armen Matrosen. Es hat ihm ja zum Glück nichts getan. Aber das ist für all die Überschlauen ist das ganz gut, denn die stehen da bei dem Jona und sagen noch, das ist doch nicht möglich. Aber wenn es dann passiert und in der Zeitung steht, dann ist es möglich. Wenn es in der Bibel steht, ist es nicht möglich, nicht wahr? Aber das ist ja alles nur nebenher. Ihr wisst ja, wo diese schweigen, werden die Steine schreien. Und deshalb muss halt in unserer Zeit auch mal einer ins Wasser fallen und von einem Fisch verschluckt werden. Aber allein so ein Wort, da bestellte Jehova einen großen Fisch, ein Wasserungeheuer. Ist das nicht für uns, für dich und mich und uns alle wieder so dreistlich, dass wir sagen, ohne dass er es will, fällt kein Hafen unserem Haupte. Und wenn uns schon ein Fisch verschlucken soll, dann wissen wir wenigstens, wer ihn bestellt hat. Dann wissen wir, den hat mein Herr bestellt, nicht wahr? Und wenn mein Herr einen Fisch bestellt und er soll mich verschlucken, dann weiß ich, die Sache ist in Ordnung, das geht schon richtig. Die Verantwortung für das, was weiterkommt, die trage ich ja auch nicht, ich habe den Fisch nicht bestellt, sondern die Verantwortung trägt der, der ihn bestellt hat. Und wie er lang genug im Bauch des Fisches war, nach 3 Tagen, da befahl Jehova den Fisch, da spie er den Jona aus ans Land. Wisst ihr, derselbe Gott, der den Juden sagt, ich will euch zerstreuen unter alle Völker, nämlich ins Völkermeer, ins Nationenmeer. Aber es gibt so lange keine Ruhe, bis ihr wieder draus seid. Ihr seid für die Nationen unverdaulich. Ihr müsst wieder ausgeschieden werden, wisst wieder in euer Land. Ist uns nicht gesagt, dass der Same Israels an dem anderen Samen der Menschen nicht haftet? Die beiden haften nicht aneinander. Die müssen wieder auseinander. Hat nicht der Biljam schon gesagt, als er von Balak gerufen wurde und sollte das Volk verfluchen, dort in 4. Mose 23, ich sehe ein Volk, das gesondert wohnt und unter die Nationen nicht gerechnet wird. Das hat doch selbst der verstanden und erkannt. Aber was ist für uns das alles so tröstlich, dass in der Welt gar nichts geschieht, ohne dass Gott das weiß und kennt und hat seine Zustimmung gegeben. Ob der Satan den Hiob versucht oder der Petrus den Fisch da fängt oder der Jona einen Fisch bestellt bekommt, der ihn verschluckt oder sonst irgendetwas geschieht. Wisst ihr auch, warum Gott das kann? Das kann er deshalb. Der Fisch ist ja ein Bild des Totenreiches. Die Fische sind ja stumm und deshalb sind sie ein Bild davon, dass da drunten im Tode, im Scheol, nicht der Lobpreis zur Ehre Gottes ist, wie er sonst ist. Im Scheol wird man dich da preisen, nicht wahr? Das ist doch das Mittel, mit dem Gott jeden Ungehorsam zunächst im Schweigen bringt. Ich sagte gestern schon, wenn die Menschen so frech sind, es hat schon mancher gesagt, ja, wissen Sie, ich glaube gar nichts. Oder der andere, der hat gesagt, ich richte mich nach gar nichts oder irgend so ist was. Ich musste ihm dann sagen, wenn er sagt, ich mache es so, ich gestalte mir mein Leben selber. Ich habe ihm oft gesagt, lauf doch, renn. Weißt du, wie weit du rennst? Da habe ich ihm oft gesagt, es ist noch keiner weiter gerannt, wie bis auf den Friedhof. Da haben sie alles und selbst langsam getan. Noch keiner weiter gerannt, über den Friedhof ist bis heute noch keiner rausgekommen. Und da soll unser Gott sich auch noch ein und soll denen nachlaufen. Der sagt, lass dich doch noch hier ein paar Schritte laufen, dort halten die von selber ein. Da rennt keiner mehr weiter. Und wisst ihr, was sie dann machen? Im Prediger steht, da drunten liegen sie alle. Der Kleine wie der Große. Es kam mal einer, der sagte dann, er wollte Gott nicht gehorchen. Er sagt, wenn ich tot bin, dann will ich eben tot sein. Er sagt, wenn dann wirklich eine Auferstehung käme oder sowas, er wird nicht aufstehen, er wird liegen bleiben. Habe ich gesagt, legen Sie sich erst einmal beruhigt schlafen, sage ich. Wenn da geweckt wird, dann blasen Engel Posaunen. Die sind so deutlich, das hören Sie ganz bestimmt, sage ich. Und wissen Sie, die blasen so laut, dass Sie froh sind und stehen auf. Er hat kein gescheites Gesicht gemacht. Er hat gemerkt, es gibt ja noch andere Mächte, die sind schließlich doch stärker als er. So war es auch hier mit dem Jona, war es da drunten aus. Aber ich möchte auf diese Dinge, die für uns tröstlich sind, weil wir sehen, Gott hält das alles so souverän und erhaben in der Hand. Da möchte ich weiter nicht eingehen, sondern gerade auf das hinweisen, warum wir eigentlich dieses Kapitel betrachten. Dass wir haben gelesen, und das hat uns unser Bruder Pfarrer Tage auch am Anfang schon gesagt, dass der Hauptgrund, warum wir das prophetisch betrachten, der ist, dass in Matthäus 12 der Herr sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, also wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage im Herzen der Erde sein. Und von diesem im Herzen der Erde sein wollen wir einige Stellen lesen. Ich lese zunächst oder erinnere an die Stelle, wer sie nachschlagen will, kann sie nachschlagen. In Epheser 4, Vers 8 bis 10, da wird uns gesagt, dass der Herr hinaufgefahren ist in die Höhe und hat die Gefangenschaft gefangen geführt. In dem nächsten Vers lesen wir, der hinaufgefahren ist über alle Himmel, ist derselbe, der vorher hinabgefahren ist in die untersten Erde der Erde. Wenn also der Jona hier bekennt in seinem Gebet, er wäre hinuntergefahren in die Tiefe, in die Herzen der Meere und alle Wellen wären über ihn hingegangen, dann wisst ihr, das Meer ist ein Bild des Totenreiches. Denn wenn ihr in Offenbarung 20 lest, das Meer gab die Toten wieder, dann seht ihr, das ist nicht das Weltmeer, sondern das ist ein Ort in der Tiefe, in dem die Toten aufbewahrt werden. Es gibt im Ganzen in der Schrift 11 verschiedene Orte oder Behältnisse. Es liegt übrigens die Schrift da vom Adolf. Aufenthaltsräume der Tod ist keine mehr da. Da hat unser Bruder Heller 10 davon aufgezählt. Oder alle 11. Auf jeden Fall Aufenthaltsräume der Toten. Dazu gehört auch das Meer. Dazu gehört der Hades oder das Totenreich, der Abgrund, der Abyssos, der Tartarus und was uns da alles noch erklärt wird, die Hölle, der Feuersee, das sind alles Behältnisse für die Toten. Aber die befinden sich alle miteinander als verschiedene Stockwerke da drunten im Innern der Erde. Und der Herr Jesus ist nicht bloß bis in das oberste dieser Stockwerke gefahren, sondern er fuhr hinab in die untersten Erde der Erde. Das heißt, bis in das unterste Behältnis, wo überhaupt noch Menschen und Geister aufbewahrt werden. Denn dass dort auch die gefallene Engelwelt aufbewahrt wird, dafür will ich euch nur 2 oder 3 Worte geben. Er hat Engel, die sündigten, in den tiefsten Tartarus hinabgestürzt und mit Ketten unter der Finsternis verwahrt. Offenbarung 11, da wird der Schlund des Abgrundes geöffnet und da steigt eine Wolke von Dämonen aus dem Abgrund. Die haben Gestalt wie Heuschrecken und die haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds, der heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon, das heißt Verderber oder Verderben. Die sind da drunten. Ich kann aber auch aus Jesaja 24 schnell einmal lesen, dass die Erde in ihrem Innern das Gefängnis für die toten Menschen und für die Geisterwelt ist. Also für die toten Sünder, die bewusst gesündigt haben. Die kommen nämlich da in das allerunterste Stockwerk. Jesaja 24, Vers 21 und 22. Und es wird geschehen an jenem Tag, nämlich am Gerichtstag. Da wird Jehova heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe. Denn er ist ja der Herr der Heerscharen, der Herr der Heerscharen. Jehova Zebaoth. Und die Könige der Erde auf der Erde. Ich sage noch einmal, er wird heimsuchen an jenem Tag die Heerschar der Höhe in der Höhe. Und die Könige der Erde auf Erden. Und diese beiden Sorten, die Heerschar der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf Erden, sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt, und in den Kerker eingeschlossen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Der Wette sagt, ich will mich Straßen heimsuchen, die Herrscher der Höhe in der Höhe, und die Könige der Erde auf Erden, und sie da einsperren in die Grube, wie man Gefangene einsperrt. Und nach vielen Tagen werde ich sie in Gnaden wieder heimsuchen. Wenn ihr dazu in Sacharja Kapitel 9, die Verse 11 und 12 lässt, dann findet ihr, um des Blutes des Bundes willen, will ich auch deine Gefangenen wieder entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Die Grube, in der kein Wasser ist, der reiche Mann, der hat dort gebeten, dass nur die Fingerspitze ins Wasser getaucht wird, um seine Zunge zu kriegen. Da gab es kein Wasser, das bedeutet, dort gibt es nichts, was die arme Seele erquickt, nicht wahr? Da leidet man unsagbare Not. Aber die wieder auch entlassen. Und wie macht das der Herr denn? Ich erinnere zunächst an zwei Stellen aus dem 1. Petri-Brief. Da habt ihr in 1. Petri 3, Vers 18 bis 20, dass Christus getötet ward nach dem Fleische, lebendig gemacht nach dem Geister, in welchem er auch hinging, in diesem Geist der Auferstehung nämlich, und predige den Geistern, die im Gefängnis sind, die einst ungehorsam waren zur Zeit Noahs. Und in 1. Petri 4, Vers 6 steht, darum ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, nämlich durch den Herrn selbst. Zu welchem Zweck? Damit sie, die dem Fleische nach gerichtet wurden, leben möchten im Geist. Die sind dem Fleisch nach gerichtet worden. Damals bei der Sintflut ist die ganze Menschheit untergegangen. Das war wirklich ein Gericht im Fleisch. Und da steht extra, die dem Fleisch nach gerichtet wurden. Da steht aber dabei, die in jenen Tagen ungehorsam waren. Ich darf auf Psalm 68, Vers 18 hinweisen. Das ist die Stelle, die ja in Epheser 4 zitiert wird. Da steht in Psalm 68, Vers 18, wer eine Lutherbibel hat, muss schreiben, Vers 19, Luther zählt die Überschriften derjenigen Psalmen, die Überschriften haben, als ersten Vers. Und da haben die Verse, die eine Überschrift haben, bei Luther einen Vers mehr. Aber in der Elberfelder ist dann die Überschrift nur als Überschrift gezählt und dann haben die einen Vers weniger. Und da steht in Psalm 68, 18, du hast Gaben empfangen im Menschen. Oder du hast die Gefangenschaft gefangen geführt und so weiter. Du hast Gaben empfangen im Menschen, selbst für Widerspenstige, damit Jehova Gott auch unter ihnen eine Wohnung habe. Ich will unter ihnen wohnen, nicht wahr? Damit Jehova Gott auch unter ihnen eine Wohnung habe. Da steht ausdrücklich, der Christus hätte Gaben empfangen im Menschen, selbst für wen? Selbst für Widerspenstige. Deshalb ging er hin und predigte denen, die zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Ich will euch aber aus Psalm 107 ein paar Verse vorlesen. Psalm 107, Vers 10 bis 16, aus dem das ganz klar und eindeutig auch noch einmal hervorgeht. Da lesen wir, die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen. Warum? Warum sind denn die da hinuntergekommen und sind, haben diese widerspenstigen Engel verwahrt mit Ketten der Finsternis, unter den Tartarus. Warum sind denn die da drunten gefesselt worden, diese widerspenstigen Geister oder auch die Menschen, die mit jenen hinabfuhren, mit der Heerschar der Hehe in der Hehe? Vers 11. Weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Hexen. Was haben denn die gemacht, als der Noah die Arche baute? Das können wir uns doch heute gut denken. Die haben den Schlinger verurkt wie auf einem Fastnachtszug, auf einem Karnevalszug. Zustände heute manchmal verurkt werden, nicht wahr? Das könnt ihr euch doch denken, als der Noah diesen riesen Kasten baute. Da haben die anderen so gemacht, nicht wahr? Der ist nicht mehr richtig. Und dann, weil sie verachtet hatten den Rat des Hexen, da hat er sie da runtergebracht und hat sie einfach da unten hingelegt. Und da wisst ihr, was sie machen. Da sind sie zunächst mal alle still. Denn es soll doch jeder Mund verstopft werden. Und wenn einer da drunten ist und kann nicht mehr Fleisch für seinen Arm halten, dann ist doch aus mit seinem großen Mund, was will er denn da noch reden? Da sieht er, dass er hier oben nur sich selbst belogen hat. Also, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Hexen, so beugte er ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten und kein Helfer war da. Was meint ihr, wer dem Jona da unten geholfen hat? Keiner. Kein Helfer war da. Und so wie kein Helfer für den Jona da ist, der in seiner Zelle dort eingeschlossen ist, so geht es den anderen, die in dem Zellengefängnis da drunten sind. Denn es gibt nicht nur droben in seines Vaters Haus viele Wohnungen, sondern wir lesen da drunten von Kammern des Todes und von Pforten des Todes und lesen von Riegeln des Todes und lesen von Schlössern und von Schlüsseln. Hat nicht der Herr Jesus, als er auferstanden war, gesagt, ich war tot und siehe, ich lebe. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Da hat er die Schlüssel zu den ehernen Tieren. Da hat er die Riegel zerbrochen, als die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber der Heiligen sich auftaten. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen auferstanden und in die heilige Stadt gingen und vielen erschienen. Da hat der Herr Jesus gezeigt, ich bin jetzt zwar der Erstling aus den Toten, aber ich habe meine Schlüsselgewalt sofort benutzt, um auch die herauszulassen, die vorher auf mich gewartet haben. Nicht wahr? Die Heiligen des alten Bundes. Was ist das ein Triumph gewesen, dass an jenem Ostermorgen nicht nur er auferstand, sondern die Leiber vieler entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus ihren Gräbern nach seiner Auferstehung, denn er muss in allem den Vorrang haben, und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Wenn ihr das nachlässt in Matthäus 27, Vers 51 bis 53, dann findet ihr das, da freut man sich drüber, wenn man dieses Zeugnis liest. Mir ist das immer deshalb so groß, weil ich sagen muss, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Nun ja, das ist halt der Heilige, der Sündlose, der Sohn Gottes. Aber ob wir dann rauskommen? Aber dass er die anderen auferweckt hatten, dass die am Ostermorgen nach seiner Auferstehung auch herausgingen, das sind die ersten auferstandenen Menschen. Das ist für dich und mich gerade der Beweis. Wohl ist er der Fürsprecher aller Bande, der das aufmachen musste. Aber ob du und ich herauskommen, da sehen wir daran, dass er die herausgelassen hat, nicht wahr? Was ist das für uns ein Groß, dass wir sehen, nicht nur der Herr ist auferstanden, sondern die Leiber vieler entschlafenen Heiligen, und die gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ich lese da noch weiter kurz. Weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten, so beugte er ihr Herz durch Mühsal. Sie strauchelten und kein Helfer war da. Da schrien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Was hat der Jona da drunten gemacht? Im Bauch des Fisches? Da schrie er zum Herrn. Was hat er denn sonst noch machen wollen? Da hat der Jona doch ganz klar und deutlich bekannt, mit mir ist aus, wenn ich wieder darauf kommen soll, Herr, dann musst du ein Wunder tun, dann musst du mich retten. Wenn du mich nicht rettest und dann ist aus mit mir. Da war der Jona auf einmal klug und wisst ihr, das ist doch das einzige Mittel, mit dem Gott auch die Törichten klug macht. Da drunten sehen sie das sofort ein. Als der reiche Mann im Hades seine Augen aufschlug, da steht nicht in der Hölle, sondern da steht nicht Gehenna, sondern Hades im Totenreich. Als er da seine Augen aufschlug, was hat er denn da gemerkt? Wie töricht das alles war, was er gemacht hat. Und da hat der Mann, der sich vorher um seine eigene Seele nicht bekümmerte, gesagt, Herr, ich habe noch 5 Brüder. Oder dem Abraham, ich habe noch 5 Brüder. Schick doch einen von den Toten hin, damit die nicht aufkommen an diesem Ort der Qual. War das frech oder war er da klein? Da war er ganz klein. Und wie lange hat er dazu gebraucht, um klein zu werden? Wir lesen, als er seine Augen aufschlug, so lange hat das gedauert. Wir sagen einen Augenblick, nicht wahr? Schon ist es geschehen. Das war der Bruchteil von einer Sekunde. Da hat er die Situation überschaut und hat gesehen, mit uns ist hier aus, da kann man nicht mehr so machen. Da hat er gesehen, da kann nur der Herr noch etwas machen. Jenes Wort, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir, das bedeutet, dass wir jetzt klug werden. Klug durch die Gnade, nicht erst durch das Gericht. Ich müsste über dieses, ich will gerade den Abschnitt fertig lesen hier. Was? Genau, gleich am Ende. Da schrien sie zu Jehova in ihrem Bedrängnis und aus ihrem Drangsal rettete er sie. Was machte er? Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten. Hat er das mit dem Jona nicht auch gemacht? Zerriss ihre Fesseln. Mögen sie Jehova preisen wegen seiner Güte, wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern, denn er hat zerbrochen, die ehernen Tieren und die eisernen Riegel zerschlagen. Das hat der Christus getan. Und wisst ihr, wenn man das dann liest, hier diesen Psalm, dann sieht man, was es heißt. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Dann, als der Vater ihn auferweckt hat, als der Geist, den er in die Hände des Vaters befohlen hatte, und die Seele, die er ausgeschüttet hatte in den Tod, in das Totenreich, für die hatte er die Verheißung, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen. Und für den Leib hat er die Verheißung noch zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sei. Er hat also für Geist, Seele und Leib alles gehabt. Der Geist, da brauchte er keine Verheißung, den hat er in die Hände des Vaters befohlen. Aber für Seele und Leib hatte er Verheißung. Die Seele nicht im Hades zurücklassen, in den untersten Erdern der Erde, und den Leib nicht im Grab, wo er verwesen könnte. Da hatte der Herr nach 3 Tagen alles wieder beisammen. Und da ging er hin und predigte denen da drunten. Da hat er die ehernen Riegel zerbrochen und die Tore der Unterwelt aufgestoßen, damit wir herauskommen. Und deshalb verstehen wir, warum er uns an dem Jona, der vom Fisch verschluckt wird, da ist man eingehüllt in eine Todeskammer und sinkt hinunter in die Tiefen der Meere. Das Meer gibt die Toten wieder, lesen wir dort, also in ein Totenbehältnis hinab ins Totenreich. Aber dann kommt man wieder herauf. Warum? Weil er, der die Macht hat, heraufzubringen, das auch tut. Der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, ist derselbe, der zuvor hinabgestiegen ist, in die untersten Erde der Erde. Und deshalb lesen wir dieses Buch Jona. Ich hätte noch aus dem 3. Kapitel, das uns Bruder Pfarrer Tager las, auf den Schlussvers hinzuweisen, da gereute es Jehova. Da gereute Jehova des Übels. Da muss man... Wisst ihr, da muss man, ich hätte fast gesagt, jedes Pinkchen auf die Waagschale legen. Es wundert mich immer wieder, man kann es natürlich von außen nicht verstehen, mit dem Kopf nicht hineinbohren. Es wundert mich wieder, ich habe noch nie eine befriedigende Auslegung gelesen darüber, dass Gott sich etwas gereuen lässt. Das ist eine Frage, die taucht fast in allen Briefkästen aller christlichen Blätter immer wieder auf. Die Frage, ja, wenn Gott doch alles weiß, wie kann ihn etwas gereuen, wenn er es vorher weiß? Wisst ihr, da muss man aber auf 2 Dinge Acht geben. Und dann ist man sofort im Bilde, dann kann der einfachste Gläubige verstehen, was es mit dem Gereuen Gottes auf sich hat. Darf ich zuerst einmal fragen, meint ihr, dass Gott etwas gereuen kann? Die Frage kann man mit Ja und mit Nein beantworten. Ja, wie ist das mit dem Gereuen? Da müsst ihr hier sehr genau lesen. Und dann will ich euch 2 Worte sagen über Gereuen und dann ist das gleich auseinander. Wenn es ums Gericht geht, das er niemals selber ausführt. Johannes 5, Vers 22, der Vater richtet niemanden. Steht das in deiner Bibel? Denn wisst ihr, für Gott wäre es ein furchtbares Amt, wenn er, der Lebendige, der allein Unsterblichkeit hat, den Scharfrichter spielen müsste. Ihr versteht, wie ich das meine. Deshalb hat er gesagt, das machen wir nicht, du nicht, der Sohn, ich auch nicht. Denn der Sohn sagt, der Sohn richtet auch niemanden. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und zwar die heiligen Engel richten die unheiligen Menschen und die heiligen Menschen richten wen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, dass wir sogar Engel richten werden? 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Da seht ihr dran, wie das ist. Wir sind uns gegenseitig zum Gericht gesetzt. Das hat ganz bestimmte Gründe. Und wenn ihr da nun Acht gebt, ich will 2 Stellen sagen, dann fällt das sofort auseinander. Das Gericht ist nie etwas Direktes von Gott, sondern immer etwas Indirektes, das er durch Organe ausführen lässt. Und denen gebietet er manchmal Einhalt. Deshalb, Jehova lässt sich des Übels gereuen. Wenn irgendwo etwas eintritt, dann gebietet er diesen Mächten, den tastest du nicht an und den tastest du nicht an. Sagt er nicht, tastet meinen Gesalbten nicht an. Das steht doch klar und eindeutig da. Aber wie ist es denn mit der Gnade oder mit den Begnadigten? Römer 11, 29. Seine Gnadengaben, seine Berufungen, die sind unbereubar. Wisst ihr, was Gott selber macht? Das bereut er nie. Da wird er ja sich korrigieren. Er lässt sich des Übels gereuen. Der korrigiert nur die untergeordneten Organe, aber sich selber nie. Wenn man das einmal gesehen hat, ist diese scheinbare Schwierigkeit, dass da Gott etwas gereut, die ist sofort gelöst. Ich müsste an der Stelle natürlich jetzt davon reden, was es ist. Ich will nur eins sagen. Der Herr Jesus sagt, du hast dem Sohn gegeben, sagt er zu dem Vater. Du hast dem Sohn gegeben, Vollmacht über alles Fleisch, damit er allen das Leben gebe. Da steht im Griechischen für Vollmacht oder Gewalt das Wort Exousia, Vollzugsgewalt. Vollmacht oder Vollzugsgewalt. Hebräer 2, Vers 14 steht, er hat dem die Macht genommen, der des Todes Gewalt hat. Da steht auch wieder Exousia, Vollzugsgewalt. Der Tod hat nur, nämlich der Satan, der hat die Vollmacht, er hat dem die Macht genommen, der des Todes Vollzugsgewalt oder Vollmacht oder Gewalt hat. Das ist dem Teufel. Der Teufel, der hat nur Vollmacht über den Tod, aber nicht Vollmacht über das Leben. Der hat kein Leben in sich selbst. Vollmacht über das Leben hat Gott sich vorbehalten und dem Sohn. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der hat Vollmacht über das Leben. Wenn man diese Dinge einmal nebeneinander sieht, dann weiß man, was Gott aus Gnaden tut, wenn sich ihm ein Mensch auf Gnade und Erbarmen ausliefert. Da gibt es für Gott nichts zu bereuen. Deshalb kann die, die gläubig sind, die sich ihm übergeben, die kann niemand aus seiner Hand rauben. Aber wenn einer nicht gläubig ist, sondern widerspenstig, den darf der Tod hinunterholen. Deshalb sagen die Leute manchmal, verzeih den unschönen Ausdruck, den hat der Teufel geholt, sagen sie. Das ist biblisch gesehen nicht unrichtig, denn der Teufel hat des Todes Vollzugsgewalt. Der darf dem Tod den Auftrag geben. Da ist ein Sünder. Und ihr wisst, der Sold der Sünde ist, der Tod, das sagt er, der hat gesündigt und über den ist das Verdammungsurteil nicht aufgehoben. Das ist keiner von denen, die in Christo sind. Ist jemand in Christo, dann ist kein Katakrima, kein Verdammungsurteil mehr über ihm. Luther sagt nichts Verdammliches, das ist nicht recht, sondern kein Verdammungsurteil. Dass an denen, die in Christo sind oder über ihm kein Verdammungsurteil mehr ist, das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist eine gewaltige Zustandsveränderung. Wenn eine Deutsche einen Amerikaner heiratet, dann hat das deutsche Gericht über sie nicht mehr zu bestimmen. Da untersteht sie der amerikanischen Gerichtsbarkeit. Entweder gehören wir noch in das Reich des Gottes und Fürsten dieser Welt, dann hat er auch die Gerichtsbarkeit über uns. Sind wir aber versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dann hat der Satan über uns nichts mehr zu verfügen. Da sind wir von den Bestimmungen, die in seinem Reich gelten, freigemacht. Das ist groß und herrlich. In diesen Zusammenhängen, da müsste man natürlich jetzt einmal, in diese Zusammenhänge müsste man einmal länger hineinschauen und müsste mal sehen, was das ist mit dem Weg der Gnade und dem Weg des Gerichts. Steht nicht auch von Israel geschrieben, die Auswahl hat sie aus Gnaden erlangt. Die kommt nicht ins Gericht, nicht wahr? Aber die Masse, die ist dem Verstockungsgericht anheimgegeben. Da denken wir, die Mehrzahl Israels wird da nicht gerettet. Da steht aber hinten dran, und also, das heißt, auf diese beiden Wege wird ganz Israel gerettet. Das heißt, die einen, die erlangen auf dem Weg des Vorzugs aus Gnaden ohne Gericht, und die anderen, die müssen durch die Gerichte hindurch. Aber wenn das Gericht hinausgeführt ist zum Sieger, dann gibt es zwar nicht Gnade, sondern Erbarmen. Erbarmen, das ist nur Mitleid mit diesen Armen, die er dann auch heraushebt aus dem Todesleben. Aber Gnade ist überströmendes Leben und überströmende Herrlichkeit. Gnade ist viel, viel mehr wie Erbarmen. Und wisst ihr, das ist mir an dem ganzen Buch Jona auch das Allerköstlichste. Wenn ihr in den ersten Vers hineinschaut und schaut in die drei, vier letzten Verse hinein, dann werdet ihr etwas Merkwürdiges finden. Der erste Vers, der beginnt damit: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Wer hat also da geredet am Anfang? Der Herr. Und wenn ihr euch die Mühe machen wollt und wollt einmal hineingucken, wer da hinten redet, da findet ihr, ich lese dann die Verse 9 bis 11 noch einmal. Das sind die drei letzten Verse des ganzen Buches Jona. Da dürft ihr Acht geben, wie oft der Jona geredet hat und wie oft Gott geredet hat. Da steht in Vers 9, und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes zürnst? Und dann sagt der Jona, und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tode. Und nun die zwei letzten Verse. Und Jehova sprach, du erbarmst dich des Wunderbaumes, um welchen du dich nicht gemüht. Dieser Wunderbaum, im Hebräischen steht da Kikayon im Grundtext, das bedeutet jedenfalls Rizinus, eine Art Rizinusstaude. So hat es auch Luther übersetzt mit Rizinus, ja. Es ist also vermutlich eine Rizinusstaude. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel in Indien Schilfrohr, von dem in Hiob steht auch, wie es Schilfrohr aufschießt aus dem Sumpf, da wird extra gesagt, aufschießen. Nämlich das Schilfrohr in Indien, das da in den feuchten Gegenden dort steht, am Ganges oder sonst wo, das schießt in einer Nacht mannshoch. Das wächst so, dass man zusehen kann, wie die Blätter sich so langsam entrollen. Kann man zuschauen, so wächst das. Deshalb brauchen wir uns da nicht zu wundern, wenn hier irgend so etwas austreibt, so ein Wunderbaum. Abgesehen davon, dass Gott sicher da gesorgt hat, dass so ein bisschen kosmische Kraft darauf gewirkt hat, dass das noch ein bisschen schneller gegangen ist als gewöhnlich. Aber das nur nebenbei. Ist das recht, dass du zürnst wegen des Wunderbaums, um welchen du dich nicht gemäht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging? Und ich sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken. Und eine Menge Vieh. Punkt. Das hat der Jona noch gesagt. Nichts mehr. Wer hat das letzte Wort behalten? Gut, das ist mir so wertvoll daran. Der das erste Wort gesprochen hat, der hat das letzte behalten. Meint ihr nicht, dass das an der Geschichte des Jona allein schon eine Predigt ist? Dass der das erste Wort gesprochen hat, Gott nämlich, der behält auch das letzte Wort. Wir können ganz beruhigt sein. Wenn einmal jeder Mund verstopft ist, dann redet Gott noch einmal richtig, was er eigentlich meint. Dann kann er, wenn alle schweigen, sein Herz voll und ganz enthüllen. Das ist alles so groß, da sieht man an jedem dieser Züge immer so die Erhabenheit und Herrlichkeit Gottes. Und Geschwister, wenn wir das nicht sehen, dann ist die ganze Bibel von vorn bis hinten für uns nur eine Peitsche. Da haben wir immer nur Angst. Wenn ich da lese ich wieder etwas und da denke ich, ach, das habe ich auch angestellt. Und da steht wieder etwas, du sollst, das habe ich auch nicht getan. Da leben wir doch von vorn bis hinten nur unter Gesetz und Angst und Schrecken. Es gibt Leute, die dürfen das herrlichste Evangelium lesen. Und dann ist das für die lauter Gesetz. Und andere, die lesen das Gesetz, das herrlichste Gottes Offenbarung, Verheißung und Evangelium. Wir brauchen doch mitten zwischen den Tafeln des Gesetzes dort zu lesen, nur wie in 2. Mose 25 bis 40 die Stiftshütte da gebaut wird oder sonst was. Das ist für uns kein Gesetz, obwohl es im Buch Mose steht. Sondern da ist alles ist Verheißung. Was wir da sehen, wunderbares Vorbild auf das, was Gott tun will. Als das Gesetz dort verlesen wurde, da waren die sehr voreilig. Als Moses das Gesetz verlesen hatte, die haben da den Blitz gesehen, die Blitze und den Donner da droben. Da wollten sie nichts mehr hören als nur, wir wollen nur sorgen, dass wir heimkommen, nur weg von dem schrecklichen Bergschlag. Selbst Mose konnte es nicht ertragen, lesen wir im Hebräerbrief. So schrecklich war das. Da wollten sie nur weg. Und als er das gelesen hatte, da haben sie gewissermaßen ihm eine Blankovollmacht ausgestellt und haben erklärt, also alles, was du gesagt hast, das wollen wir tun. Sie wollten nur schnell heim. Alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Wisst ihr, dass der Mund sehr voll genommen. Und was haben sie getan? Ihr wisst ja, er zum ersten Mal vom Berg runter kam. Da hat er noch nicht einmal eines von diesen Worten des Herrn verlesen. Da hat er gesehen, sein eigener Bruder Aaron hat das goldene Kalb gemacht und er hat im Zorn die Tafeln hingeworfen, dass sie zerbrochen sind. Nicht wahr? Das ist so die Linie. Alles, was du sagst, wollen wir tun. Die hatten ja schon dagegen gemacht, ehe sie es überhaupt gehört hatten. Da hätte man etwas vorsichtiger sein sollen. Aber der Herr, der sagt uns dann, dass wer das tun will, ich will heben und tragen und erretten. Ich will es tun, und zwar um wessen Willen. Dies alles tue ich von meines großen Namens willen. Wenn sie alles verwirtschaftet haben und haben ihr Fiasko gemacht, und dann sagt er, seid ihr am Ende? Da redet keiner mehr ein Wort, und da sagt er nun, ja, dann fange ich an. Dann geht es wie bei der Hochzeit zu Kana, als sie keinen Wein mehr hatten. Dann hat er angefangen. Vorher, da hat er sich durch nichts bewegen lassen, als die eigene Mutter sagte, die kommen in Verlegenheit, die Leute, du siehst doch, der Wein, der wird alt, das ist nicht mehr viel da, mach mal was, dass die nicht in Verlegenheit kommen. Was hat er da gesagt? Der 30 Jahre seinen Eltern untertan war, der sagt da nicht Mutter. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, meine Stunde kommt, wenn der Vater da drunten redet, aber nicht, wenn du meine Mutter hier redest. Der Josef hat wohl weißlich schon gar nichts gesagt, ob er da noch gelebt hat, ist auch eine Frage. Aber das nur nebenbei. Aber da lässt er sich von dort, da lässt er sich von sonst nirgends etwas hineinreden. Ich spreche ab, Geschwister, es ist zu viel, man kann das nicht alles sagen, aber es ist schon groß, wenn wir überhaupt einmal sehen, nur diesen einen Punkt zuletzt noch, ob wir davon anfangen mit, er bestellte einen Fisch, oder ob wir anfangen am Schluss da, es ließ sich des Übels gereuen. Ich sage immer wieder, wo wir hingreifen, ist im Wort Gottes ein Strom des Lebens. Seine Worte sind Geist und sind Leben. Es kommt in diesen Tagen nicht darauf an, dass wir jedes Wort im Einzelnen betrachten und auslegen, sondern dass wir die Grundlinien sehen. Es ging mir früher so, wie es uns als kleine Jungen ging. Ich weiß, dass ich so ein kleiner Bursche noch war von 5, 6 Jahren. Da hatten wir Feldbereinigung dort. Und da fuhren so viele Rollbahnen im Felde umher, um da Kegel abzutragen und Löcher auszufüllen und wer weiß was. Und das war doch unser Hauptvergnügen, auf so einem Rollwagen zu fahren. Aber sonntags, wenn die Arbeiter nicht arbeiteten, dann hatten die, damit wir keinen Unfug machen konnten, die haben uns schon gekannt. Da haben sie diese Kipplöhren einfach aus den Schienen gehoben, haben sie neben hingestellt und wir kleinen Burschen konnten so ein Ding nicht mehr da drauf bringen. Da war es aus mit dem Fahren. Dann haben wir dann traurig daneben gehockt und haben sie Dinger gebracht. Wenn dann aber ein erwachsener, junger Mann von 16, 18, 20 Jahren vorbeiging, dann haben wir gebettelt, er soll uns das Ding in die Schienen heben. Und wenn der das dann gemacht hat, dann ging die Fahrerei los. So geht's uns, wir müssen manchmal in die Schienen gehoben werden. Und nachher, die Fahrt, die geht nachher von selber. Und das ist der Dienst, den wir uns auch in diesen Tagen tun wollen. Wir wollen Richtung zeigen und wollen sagen, da geht's raus. Und dann weiß ich, der Geist Gottes, der führt jeden Einzelnen schon weiter. Und da werdet ihr zu Hause noch viele, viele Schätze finden, die wir hier nicht gehoben haben.
Sie können Karl Geier auf folgenden weiteren Paulus-Vortragskassetten hören. 1002, zweite Hälfte, Engelherrschaft oder Sohnesstand. 1020, über Römer 8, 31 bis 34, wer will wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? 1021, Römer 8, 35 bis 39, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? 1047, die Hoffnung Israels, die Hoffnung der Nationen. 1048, die Hoffnung der Schöpfung. 1049, der unausforschliche Reichtum des Christus und Erfüllung mit dem siebenfachen Gottesgeist. 1050, einer trage des anderen Lasten. 1061, Einleitung zur prophetisch-symbolischen Betrachtung des Buches Jona mit dem Schwerpunkt echte und falsche Zeichen und Wunder. 1062, Jona Kapitel 1 in prophetisch-symbolischer Schau mit einer Ergänzung: Wie viele Verheißungen enthält die Heilige Schrift? 1063, Jona Kapitel 1 in praktisch-erbaulicher Schau. 1065, ihn erkennen, der von Anfang ist, mit einer Ergänzung: Das Antichristenreich als großer Baum, Daniel 4, 10-12.